Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Willkommen zum Büchermarkt am Tag des doppelten Nobelpreises. Sie haben es in den Nachrichten gehört, Olga Tokarczuk und Peter Handke sind die Preisträger 2018 und 2019. Es ging im Vorfeld zum diesjährigen Literaturnobelpreis ein wenig zu, wie wenn eine große deutsche Volkspartei einen neuen Vorsitzenden braucht. Jede Menge Kombinationen wurden gehandelt für die Doppelspitze der Weltliteratur. Man konnte sogar Wetten abschließen. Wird es Margaret Atwood mit Wladimir Sorokin? Michael Uhlbeck mit Friederike Mayröcker? Naja, fast. Die Namen sind da. Es sind Olga Tokarczuk und Peter Handke. Im Studio ist Hubert Winkels, Literaturredakteur des Deutschlandfunks. Herr Winkels, eine erste Einschätzung von Ihnen zu diesem gemischten Doppel.
Ja, also man hat auf den ersten Blick natürlich etwas Gutes getan. Man hat Polen und die deutsche Sprache, Österreich, Deutschland, man kann auch Frankreich mitrechnen. Peter Handke lebt seit über 30 Jahren in Frankreich, miteinander aufs Innigste verbunden. Man hat vielleicht sich selber auch einen Gefallen getan, indem man zwei durchaus ins Mystische tendierende Handke, nicht die ganze Zeit über, aber in den letzten Jahren, Autoren respektive Autorin ausgezeichnet hat, die sozusagen unter der Geschichte graben oder über ihr etwas im Erhabenen daher segeln, deswegen auch durchaus angefeindet werden. Handke jetzt mehr als Olga Tokarczuk. Es gibt ein Provokationspotenzial, aber wenn die Akademie im Sinne gehabt haben sollte, was sie wahrscheinlich intentional nicht hatte, auf das Ewige zu setzen, weil das Ewige ihr eigenes Attribut ist. Wir sind eine ewige Akademie, die die Normen für die Literatur auf dieser Welt festlegt. Dann hat sie hier zwei aufs Ewige zielende Autoren ausgezeichnet. Dann wäre es ein sehr raffinierter, langfristiger Coup. Aber wie gesagt, das würde ich ihr jetzt nicht als Absicht unterstellen.
Die schwedische Akademie hat ja einen schweren Skandal erlebt im letzten Jahr. Kann man diese Wahl jetzt auch als einen Versuch sehen, sich selbst zu rehabilitieren?
Na gut, das wäre jetzt würde man bei jedem Paar gesagt haben. Ne? Also wenn es einen tieferen Sinn geben sollte, darin habe ich ihn gerade schon genannt, also auf so zwei ewigkeitsspekulierende Autoren, so würde ich es mal ein bisschen böse nennen, zu setzen. Aber ansonsten, klar, man hätte, wenn man jetzt Dario Fo oder einen direkt auch Harold Pinter in diesem Jahr gewählt hätte, wahrscheinlich ein Problem gehabt. Aber so hat man sich etwas rausgezogen aus den kleinlichen tagesaktuellen Dingen mit dieser Wahl. Ob es ihr gelungen ist, ihre alte repräsentative Würde wiederzubekommen, ist schwer zu sagen, aber sagen wir mal etwas einfach, das Volk hungert nach Kanon und Vorgabe und Normen und ich habe den Eindruck, dass es wirklich gewollt wird, was die da tun, ne? Dass es nicht wirklich abbildet, was schön und wichtig ist in der Literatur auf der Welt, weiß jeder, aber das Spiel will man spielen und jetzt spielen sie es wieder mit und die Lüster und die Dekors im Schlosssaal der Verleihung geben das entsprechende Licht dazu.
Eine kanonische Entscheidung, sagt Hubert Winkels. Wir hören Sie nochmal zum Ende der Sendung hin. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Preisträgerin 2018, die polnische Autorin Olga Tokarczuk. Wir hören ihre Stimme.
Ich glaube, dass die Reaktion auf mein Buch zeigt, wie tief die polnische Gesellschaft inzwischen gespalten ist und wie widersprüchlich unsere Vorstellungen sind, wie sich Polen entwickeln soll. Es ist für mich schockierend und trotzdem will ich das nicht dämonisieren. Polen hat eine koloniale Vergangenheit. Zwar ohne afrikanische Kolonien, aber Gebiete in der heutigen Ukraine oder Weißrussland wurden gewaltsam polonisiert. Es gab Leibeigenschaft wie Sklaverei, durch die Polen reich wurde. Und dann die Pogrome an den Juden. Wir haben dazu keine ruhige Debatte, sondern immer nur erregte Auseinandersetzungen. Die meisten, die mich so angegriffen haben, haben das Buch nicht gelesen. Meine Unterstützer, von denen ich eine Menge habe, bestärken mich, dass es richtig war, diese Diskussion zu eröffnen.
Sagt Olga Tokarczuk zu ihrem Roman Die Jakobsbrüder, dem wir den morgigen Büchermarkt widmen. Geboren wurde Olga Tokarczuk 1962 in Zielona Góra in Schlesien in Ostpolen. Sie ist gelernte Psychotherapeutin und beruft sich in ihrer Arbeit, in ihrer Therapiearbeit auf C.G. Jung und Karl Popper. Als Romanautorin ist sie interessiert an der Geschichte Polens und an einer Verortung ihrer Literatur in der mitteleuropäischen Geistesgeschichte. Vor der Sendung habe ich mit Marta Kijowska gesprochen. Sie ist Übersetzerin und Literaturkritikerin und bestens bewandert in der polnischen Gegenwartsliteratur. Als erstes habe ich sie gefragt, ob es denn eine Verbindung gibt zwischen dem Schreiben Tokarczuks und der Tatsache, dass sie Psychotherapeutin ist.
Das verbindet sich ganz stark, das würde Olga Tokarczuk vermutlich auch selbst bestätigen, zumal sie von sich selbst gern sagt, sie sei überhaupt keine richtige Schriftstellerin. Das habe ich sie schon ein paar Mal sagen hören. Damit meint sie, natürlich halb scherzhaft, sie brauche das Schreiben in erster Linie für sich selbst, um auf diese Weise besser mit sich, ihrem Leben und ihrem Weltbild zurechtzukommen. Olga Tokarczuk war eigentlich von Anfang an nicht nur für das polnische Publikum, sondern ich würde sagen, sobald sie dem internationalen, also auch dem deutschen Publikum bekannt wurde, eine literarische Erscheinung besonderer Art.
Debütiert hat sie in den 90er Jahren. Sie war etwas über 30 Jahre alt. Ihr Debütroman Reise der Buchmenschen von 1993 war gleich ein großer Erfolg, in Polen vor allem. Aber in Deutschland wurde sie bekannt mit dem folgenden Roman von 1996, Ur und anderer Zeiten. Das ist ein Roman, der in einem fiktiven Städtchen in Ostpolen spielt und ein Roman, in dem vier Erzengel eine Rolle spielen, die dieses Städtchen ja nach vier Himmelsrichtungen bewachen. Frau Kijowska, diese Verbindung von Mythos und von Geschichte, ist das typisch für Frau Tokarczuk?
Das ist typisch für ihre früheren Werke, von denen Sie gerade zum Teil sprechen. Also ihre Prosa aus den 90er Jahren war ganz stark davon geprägt. Deswegen wurde sie oft mit dem Begriff magischer Realismus in Verbindung gebracht. Sie debütierte damals gleich mit zwei Büchern, nämlich mit dem Roman Ur und andere Zeiten, von dem Sie gerade gesprochen haben, und mit dem Erzählband Der Schrank. Und da konnte man eben diesen beiden Büchern schon anmerken, dass ihre Prosa nicht so sehr von den historischen Umwälzungen oder von den gegenwärtigen politischen Ereignissen bestimmt wird, sondern einfach von dem fundamentalen Zyklus von Geburt und Tod zum Beispiel. Und dass sie versucht, in ihrer Prosa die mythologische Ordnung der Welt wiederzugeben. Das hat sich dann später mit den weiteren Werken etwas geändert. Das heißt, ihre Prosa wurde um einiges realistischer. Danach gab es noch den Roman Taghaus, Nachthaus, das sie eigentlich eine Zeit lang als ihr persönlichstes Buch bezeichnete. Aber ich vermute, dass sie das heute anders sieht. Da konnte man schon an dem Buch erkennen, dass sie zwar dieses Mythologische weiter fortsetzt, allerdings ihre Prosa auch gern etwas fester verankert. Da konnte man schon die Landschaft in ihrer Prosa ganz deutlich erkennen, nämlich ein Landstrich in Niederschlesien an der tschechischen Grenze. Und dann wurde sie mit dem Buch, mit dem sie auch jetzt gerade in den letzten zwei Jahren in anderen Ländern einen sehr starken Erfolg hatte, wurde ihr Schreiben ganz anders. Ich spreche jetzt von dem Roman Unrast.
Genau, lassen Sie uns über den Roman Unrast sprechen, für den sie auch den internationalen Man Booker-Preis bekommen hat. Also sie ist eine durchaus auch international sehr gewürdigte Autorin. Und in diesem Roman, beschäftigt sie sich mit der Reiselust und mit dem Nomadentum des modernen Menschen. Ich vermute, dass sie das nicht nur positiv sieht.
Das sieht sie nicht nur positiv. Allerdings merkt man diesem Buch stark an, dass sie eben von dieser Instabilität, dieser ständigen Bewegung, dieser Wurzellosigkeit des modernen Menschen ganz stark fasziniert ist. Und das äußert sich auch in der Form des Buches. Es ist ja keine lineare Erzählweise, sondern das Buch, also die ganze Beschaffenheit des Buches, spiegelt diese Instabilität, diese ständige Bewegung stark wider. Und da spiegelt sich diese moderne Conditio Humana in dieser Form auch stark.
Wenn wir das jetzt in Bezug setzen zu der Tatsache, dass Ihre Prosa so einen Hauch von Ewigkeit hat, kann man daraus schließen, dass Sprache für Sie so etwas wie Heimat ist für den modernen Menschen?
Das kann man mit Sicherheit so formulieren. Nicht zufällig werden ihr auch solche Vorbilder wie García Márquez oder Umberto Eco nachgesagt, also die Giganten der Sprache an sich.
Genau, man hat sie auch die Isabel Allende Polens genannt, die Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk. Nun hat sie noch eine weitere Dimension. Es gab einen 1000 Seiten starken Roman aus dem Jahr 2015, die Bücher Jakobs, für den sie in ihrem Land viele Anfeindungen erhielt, sogar Morddrohungen. Dieser Roman lässt sich lesen, er spielt im 18. Jahrhundert, aber er lässt sich übertragen auf die Geschichte Polens im 20. Jahrhundert und als Verweis sehen auf die Mitschuld oder die Mittäterschaft Polens am Schicksal der polnischen Juden. Wie politisch ist die Autorin Olga Tokarczuk? Wurde heute mit dem Nobelpreis eine politische Autorin ausgezeichnet? Was meinen Sie?
Das mit Sicherheit. Die politische Seite bzw. das Interesse von Olga Tokarczuk an der Politik äußert sich schon seit einigen Jahren. Das gilt auch für ihren vorletzten Roman Der Gesang der Fledermäuse, in dem sie sich ganz stark für den Umweltschutz einsetzte. Das letzte Buch, die Jakobsbücher, gerade auf Deutsch erschienen. Sie wurde jetzt kurz abgesehen von dem Inhalt des Buches, wurde auch deswegen so stark angefeindet, weil die polnische Öffentlichkeit zurzeit, sprich seit 4 Jahren, überhaupt sehr stark politisiert wird und es herrscht ein sehr aggressiver Umgangston, auf den viele Intellektuelle, und das gilt auch für Olga Tokarczuk, die eben in ihrem Buch ein sehr heikles Thema anspricht. Alles, was die polnisch-jüdische Geschichte thematisiert, ist heikel und im heutigen Polen auf jeden Fall. Daher auch ihre sehr dezidierten Äußerungen in diesem Zusammenhang und die entsprechend aggressiven Reaktionen aus der rechten Ecke.
Die Literaturkritikerin Marta Kijowska im Gespräch über Olga Tokarczuk, Literaturnobelpreisträgerin des Jahres 2018. Und damit kommen wir zum zweiten Preisträger des Tages, zu Peter Handke. Er wurde am 6. Dezember 1942 in Kärnten geboren und gilt als einer der wichtigsten Autoren des deutschen Sprachraums. Wir hören seine Stimme.
Als ich im Internat war, gab es eine Zeit lang eine Mode, dass jeder Internatsschüler Tagebuch geführt hat, aber in dieses Spiel habe ich nicht einsteigen können. Ich habe dann Notizbücher geführt für längere Arbeiten, für Theaterstücke vor allem und auch für Prosaarbeiten, aber die völlig konzentriert waren auf das gegenwärtige, ich mag das Wort Projekt nicht, auf das gegenwärtige Problem. Also es waren im Grunde keine Tagebücher, es waren im Sinn von Bertolt Brecht waren das Arbeitsbücher für eine gewisse Sache. Und dann habe ich gemerkt mit der Zeit, eben, dass es zu bedauern ist, denn vieles, was nebenbei so als Form, Sprachform einem begegnet, ist ein Moment da und verschwindet wieder. So wie eine, muss man ja nicht sagen, eine Sternschnuppe, aber eine Art von Schnuppe, die vorbeigeht. Und dann habe ich mich trainiert mit der Zeit, diese Art von Schnuppe in der besonderen Form, die es nur einmal gibt, für mich jedenfalls, festzuhalten.
Peter Handke, der Literaturnobelpreisträger des Jahres 2019, über seine Anfänge und sein Streben. Hubert Winkels, ist das wahr, soll Peter Handke gesagt haben, als er die Nachricht heute erfahren hat. Er war offensichtlich wirklich überrascht. Sind Sie ebenso überrascht?
Anders Olsen hat ihn angerufen, ihm das mitgeteilt und uns hat Anders Olsen wiederum mitgeteilt, dass Handke zurückgefragt hat, Anders, sind Sie jemand anderer? Das fand ich jetzt schon auf Anhieb sehr handkisch, muss ich sagen, der in die Wörter reinhört und versucht, ihnen einen anderen Sinn abzugewinnen als den normalen. Ja, ich glaube, Handke war durchaus überrascht, wie wir alle überrascht waren, weil er nicht zu den klassischen Großschriftstellern gehören, die mit einem repräsentativen Werk, das sich der ganzen Welt vermittelt und große historische Stoffe umwälzt, wie das unter anderem sogar bei Olga Tokarczuk der Fall ist, nicht als solcher jemals in Erscheinung getreten ist, sondern wenn er große Epen geschrieben hat, dann waren es Epen über nichts, kann man fast sagen. Also jemand erfindet sozusagen sich selber im Gehen über die Berge, referiert auf Don Quixote, auf Vergil und baut sich quasi einen großen epischen Rahmen ohne Handlung. Das ist so der spätere episch gewordene Handke. Aber ansonsten muss man sagen, wenn man Handke auszeichnet, müsste man eigentlich sofort fragen, wen zeichnet man eigentlich aus? Also der frühe sprachzerstörerische, sprachkritische Handke von Publikumsbeschimpfung oder den sehr melancholisch genauen Beobachter des Todes seiner Mutter und seiner Tochter und das mitreißende, rührende Bücher geschrieben hat, den Anti-68er, den Bewohner des Elfenbeinturms oder den Pilzesammler mit seinen meditativen Ansprüchen, die langsame Heimkehr und das Religiöswerden in der Naturbetrachtung. Oder meint man auf einmal den politischen Kombattanten bei den Serbienkriegen oder eben jenen Epiker, von dem ich gerade gesprochen habe. Oder meint man etwa den Theaterberserker, der ja zusammen mit Peymann übrigens immer noch gelegentlich in der Bühne Berliner Ensemble darstellt, man kriegt eigentlich die Handkes nicht ohne weiteres auf eine Linie gezogen. Deswegen, man kann niemanden fragen, aber eigentlich würde man gerne zurückfragen, liebes Nobelpreiskomitee, wen meintet ihr eigentlich? Weil der Serben-Handke ist nicht derselbe wie der über die Dörfer-Handke. Man kann im Grunde nicht beide mit demselben Preis auszeichnen, aber so ist das nun mal. Menschen haben sehr unterschiedliche Seiten, aber eben auch Epochen quasi in ihrer eigenen Lebensgeschichte. Und dann darf man als Betrachter der ganzen Sache rätseln und spekulieren, was wohl das Wichtige, das Große, das Gemeinte sein könnte.
Das Nobelpreiskomitee begründet seine Entscheidung wie folgt, ich zitiere: Die besondere Kunst von Peter Handke ist die außergewöhnliche Aufmerksamkeit zu Landschaften und der materiellen Präsenz der Welt, die Kino und Malerei zu zwei seiner größten Quellen der Inspiration werden ließen. Das klingt doch eher so, als würde man den Serbienfreund Handke außen vor lassen, ja, und den großen Ästheten würdigen.
Ja, das hört sich nach der kurze Brief zum langen Abschied an, in dem er die großen John Ford Western gelobt hat oder die Lehre der Saint-Victoire, wo er Cézanne als sein Vorbild entwickelt hat, aber eben nicht die Serbien-Bücher. Aber man versucht sozusagen, die ästhetischen Grundlagen zu treffen mit diesen Bemerkungen und kommt damit, wenn man jetzt den, wenn man so will, politischen Handke mit meinen sollte, schon etwas in Schwierigkeiten. Also man darf es an so einem Tag fast nicht sagen, aber ich würde es trotzdem mal leicht versuchen, darauf hinzuweisen, dass in manchen seiner Texte über die Reisen nach Serbien oder ins Kosovo einerseits die faktische Grausamkeit des Krieges, auch das Massaker von Srebrenica, zum Gegenstand haben, andererseits aber in genau dieser poetischen Landschaftsbeschreibungsgenauigkeit verfasst sind, wie sie hier gerühmt wird vom Nobelpreiskomitee, und zwar in ein und demselben Akt. Also er kann Massengräber, wo die Schuldigen ganz klar feststehen, nämlich die Serben, sozusagen so poetisieren, dass im Dunst jede Form von Täterschaft entweder verschwimmt oder falsch konnotiert wird. Das war meine größte Enttäuschung in einem Leben lang Handgelektüre bei mir. Also der begleitet genau meine Lebenszeit, an dem Punkt zu merken, dass er seine wunderbaren Mittel wirklich für falsche Dinge auf falsche Weise einsetzt. Es sollte einmal gesagt sein, aber dass er wunderbar schreiben kann, vor allen Dingen beschreiben kann, das sei noch mal ausdrücklich vermerkt.
Wenn er Sie Ihr Leben lang begleitet, Herr Winkels, was ist denn Ihr wichtigster Peter Handke-Text?
Ja, ich glaube, am meisten hat mich doch geprägt in einer bestimmten Lebensphase langsame Heimkehr über die Dörfer. Ich hatte eine ganze Weile, 5 bis 10 Jahre, eine Hand über, ich das immer gefragt hat, hast du das intensive Verhältnis zur Welt, das es braucht?
Sagt Hubert Winkels zum zweiten Nobelpreisträger des Tages zu Peter Handke. Und das war der heutige Büchermarkt. Hier geht es gleich weiter mit der Sendung Forschung aktuell, in dem der Fall eines Frauenarztes beleuchtet wird, der selbst zum Samenspender wurde. Es begrüßt Sie dann Christiane Knoll. Und hier dankt für Ihre Aufmerksamkeit mit Hubert Winkels im Studio Tanja Lieske.